die fundamentalen Zusammenhänge sind hier Leistungseffizienz und Bandbreiteneffizienz. Das sind zwei Effizienzen, die uns in der Vorlesung immer wieder unterkommen werden. Untergekommen sind schon und wieder unterkommen werden. Das heißt, die haben wir bereits erwähnt hier bei der Quellcodierung. Das heißt, die Bandbreiteneffizienz heißt die eingesetzte Bandbreite, um eine bestimmte Information in einer bestimmten Zeiteinheit übertragen zu können. Das heißt, wir haben hier Symbolrate hier multipliziert mit der Entropie und hier dividiert durch die Bandbreite. Das heißt, die Bandbreite, die notwendig ist, um die Information zu übertragen. Und zwar die Einheit, wichtig, Bit pro Sekunde pro Hertz. So, die Leistungseffizienz haben wir in der Basisbandmodulation bereits kennengelernt, für die Bitfehlerwahrscheinlichkeit. Das heißt, im Argument der Fehlerfunktion bringen, hat sich hier versteckt unser EB zu N0. Und zwar das EB ist die äquivalente mittlere Signalenergie je Bit übertragener Information bezogen auf die einseitige spektrale Rauschleistungsdichte. Vorausgesetzt natürlich AVGN. Ja, das ist immer sozusagen immer das, was wir voraussetzen. Das heißt Leistungseffizienz. Sie sehen sofort, wenn Sie die Leistung hier über die Energie in dem Sinne bei fester Bitdauer hier die Höhe schrauben, dann haben Sie natürlich einen Vorteil, einen Gewinn. Oder hier die Effizienz hier, wie schnell ich Information übertragen kann oder wie viel Bandbreite ich brauche, um eine bestimmte Information übertragen zu können. So, hier ein bisschen so an den Kopf geknallt hier Shannons Kapazitätstheorie. Ja, Claude Shannon war einer der herausragendsten Nachrichtentechniker, die wir hatten. Er ist 2001 verstorben. Irgendwann Ende Februar war gerade am Rückflug von Amerika, wie ich das erfahren habe, dann weiß ich das Datum relativ genau noch. Er war ein Mensch, der sich mit der Informationstheorie beschäftigt hat. Obwohl schon vorher Hartley und andere schon angedeutet haben, dass die fundamentalen Zusammenhänge hier in diesem Bereich liegen, er war der, der das auf den Punkt gebracht hat und wirklich formuliert hat. Das wurde es war während des Zweiten Weltkrieges, hat das formuliert, und wurde zwei oder drei Jahre nicht veröffentlicht. Ist erst nach dem Krieg dieser Zusammenhang, diese Formel publiziert worden. Das heißt, er hat gefordert hier, er hat gesagt, es gibt eine Kanalkapazität. Ja, die Kanalkapazität wird gemessen in Bit pro Sekunde. Das heißt, übertragene Bit pro Sekunde. Das heißt, es ist abhängig von der Kanalbandbreite und von dem Signalleistung zu Störleistungsverhältnis. Ja. Das ist der fundamentale Zusammenhang. Ja. Er hat das mit geometrisch gefunden, mit Kugelformen und so weiter. Also das ist für uns momentan nicht wichtig. Ja. Das heißt, der Zusammenhang ist, ich habe hier Bandbreite, ich habe hier Signalleistung und ich habe hier die Leistung, die drinnen steckt hier in der Störung, die ich wieder schreiben kann als einseitige spektrale Rauschleistungsdichte multipliziert mit der Kanalbandbreite. So, das heißt, diese Formel hier kann ich umschreiben in zwei Ausdrücken. Und zwar hier für das Argument drinnen, hier habe ich Signalleistung durch Störleistung. Ja, das SNR da drinnen steht. So, ich multipliziere hier mit der Bitdauer, das heißt, ich bekomme hier zur Bitenergie, habe hier dann meine Bitrate, damit ich das wieder rückgängig machen kann, was ich hier dazugefügt habe, also erweitert hier im Zähler. Dann habe ich hier unten mein N0 mal der Kanalbandbreite. So, das heißt, ich kann jetzt ein Verhältnis bilden aus Bitrate zu Kanalbandbreite und ein Verhältnis bilden, wo die Energie drinnen steckt. Das heißt, unsere Energieeffizienz, EB zu N0, multipliziert hier mit dem, was ich da zusammenfasse hier als Quotienten aus Bitrate dividiert durch Bandbreite. Also es ist ein Verhältnis, das hier drinnen steht. Also ich kann das hier kompakt schreiben in dieser Formel hier, indem ich voraussetze, dass die Kanalkapazität exakt der Bitrate entspricht. Ja, das ist, ich setze das hier ein und erhalte dann diesen Ausdruck. Wenn ich mir diesen Ausdruck hier grafisch anschaue, dann komme ich zu diesem Zusammenhang. Das heißt, hier ist 1 durch Delta aufgetragen. Also aufpassen hier, 1 durch Delta, das ist die Kanalbandbreite dividiert hier durch die Bitrate. Ja, das heißt, es ist hier aufgetragen, 0,1 10, 100 und so weiter, also in einem logarithmischen Maßstab. Und hier habe ich die Effizienz abgetragen bezüglich der Energie, EB zu N0. So, das heißt, der Zusammenhang hier, den Shannon gegeben hat, ist diese rote Kurve. Das ist einfach nichts anderes als die Kurve geplottet, gezeichnet, so wie es er gefunden hat. Wir sehen hier den Grenzwert. Der Grenzwert hier ist gegeben durch die Tangente im Unendlichen. Das heißt, wir haben hier eine, einmal wichtig ist, es gibt eine Grenze. Ja, die Grenze ist hier minus 1,6 dB. So, was bedeutet das jetzt? Das heißt, es muss immer ein Kommunikationssystem geben mit einer bestimmten Leistungseffizienz, wobei die Leistungseffizienz größer wie minus 1,6 dB sein muss, für fehlerfreie Übertragung. Ja, man sieht hier, diese Kurve hier ist die Kurve für fehlerfreie Übertragung. Das heißt, entweder wird die Leistung mehr, dann komme ich mit weniger Bandbreite aus, oder es ist das Leistungsverhältnis verschlechtert, dann muss ich aber immer mehr Bandbreite investieren. Ja, er lässt hier den Grenzübergang zu, dass die Bandbreite gegen unendlich geht. Ja, ist natürlich kein besonders sinnvoller Grenzübergang, aber für die Kurve ist es einmal in Ordnung. Ja, das heißt, unendliche Bandbreite. So, das heißt, sobald wir hier eine Leistungseffizienz oder eine Energieeffizienz da drinnen stecken haben, die größer als diese Grenze hier ist, muss es ein Kommunikationssystem geben, sodass fehlerfreie Übertragung möglich ist. Leider steht in dieser Formel nicht drinnen, wie man dieses System findet. Und wir sind noch relativ weit entfernt von dieser Grenze hier, die wir hier aufgezeichnet haben. Zum Beispiel hier kohärentes Phase Shift Key. Ja, das ist ein Bandpassmodulationsverfahren, zu dem wir später kommen werden. Hier für eine bestimmte Bitfehlerwahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 5 benötige ich hier, hier ist der 10 hoch 1, also 10 dB hier für diese Effizienz hier. Und ich habe dann hier eine Bandbreite, die hier Bandbreiteneffizienz, die halt da irgendwo hier liegt, ja, also relativ gut liegt. Für Inkohärentes hier brauche ich schon mehr Leistung, bin da dafür ein bisschen besser. Für kohärentes PSKA mit einer geringen Bitfehlerwahrscheinlichkeit, das heißt, ich lasse eine Reduktion meiner Qualität zu, das heißt, schlechtere Bitfehlerwahrscheinlichkeit, dann bin ich hier, ja, da komme ich mit weniger EB zu einem Null aus. Ja, brauche schon ein bisschen mehr hier an Bandbreite zur Verfügung. Ja? Das heißt, wir könnten aufgrund des Motivierungsbeispiels, ja, wenn wir das Motivierungsbeispiel heranziehen, dann haben wir dreimal dasselbe Bild übertragen und wir haben, was Sie, unsere Bitfehlerwahrscheinlichkeit von 10% auf etwa 3% bekommen. Ja? Das heißt, ich könnte mir jetzt ein Diagramm aufzeichnen, wo hier die Bitrate aufgetragen ist über der Fehlerwahrscheinlichkeit. Also zum Beispiel einen Punkt 0,1 und habe hier zum Beispiel ein Infobit pro übertragenen Bit drinnen. So, wenn ich hier jetzt dann einen zweiten Punkt zeichne, lasse ich diesen Tafel mal. Für ein ursprüngliches Kommunikationssystem, nur für das Motivierungsbeispiel, ja, habe ich vorausgesetzt hier keine Redundanz hineingesteckt und ich habe eine Fehlerwahrscheinlichkeit von 10%. Dann habe ich Redundanz hineingesteckt, bin hier auf ein Drittel gegangen, ein Drittel, und ich bin da irgendwo bei 3%, also 10% ist dann ein Doppel im linearen Maßstab hier, wenn hier 3% sein. Ja. Das heißt, ich habe hier, wenn man eines hineinsteckt, ist ein bisschen schwierig ist mit Wiederholungscodes, ja, weil ich meine ideale Anzahl bis entscheiden brauche. Ja. Aber man könnte zum Beispiel jetzt versucht sein und sagen, naja, wenn ich hier immer mehr Redundanz hineinstecke, ja, dann wird die Bitfehlerwahrscheinlichkeit immer geringer. Das heißt, der Extremwert ist der da. Das heißt, da muss das Null durchgehen. Das ist eine falsche Schlussweise. Wenn wir hier die Kanalkapazität uns anschauen, ja, dann gehen wir hier irgendwo durch und die geht irgendwo hier. Ja, das heißt, da sind wir irgendwo beim ln von 2. Ja, da sind wir irgendwo hier in der Gegend. Das heißt, die Kanalkapazität geht nicht gegen 0. Das heißt, ich kann Bitfehlerwahrscheinlichkeit 0 erreichen hier, ohne dass die Rate auf 0 gehen muss. Ja, das heißt, es muss immer ein Kommunikationssystem geben, für das fehlerfreie Übertragung möglich ist. Ja? Man kann dieses Diagramm noch mit anderen, komplizierteren Codes hier füllen als Hamming-Codes. Die Grenze hier, die Shannon-Grenze, trennt lediglich jenen Bereich von realisierbaren zu nicht realisierbaren Systemen. Das kommt dann gleich auch auf dieser Folie. Ja? Das heißt, dieses Diagramm sozusagen gehört vielleicht noch zum Motivierungsbeispiel. Ich möchte nur den Trugschluss irgendwie grafisch dargestellt haben. Ja? Es ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich hier sage, auf dieses, kommt dieses Diagramm von der Währung hier, sobald ich hier über dieser Grenze bleibe, ja, sieht man natürlich aufgrund dieser Kurve, muss es ein Kommunikationssystem geben, ja, für das nahezu fehlerfreie Übertragung möglich ist. Ich muss natürlich Redundanz hineinpacken. Das heißt, ich muss hier mit der Bandbreite sehr groß werden. Oder hier entsprechend dann hier nach links gehen. Und man könnte sagen, naja, wenn ich rechne mir ein paar solche Dinge aus, schaue, wo das ungefähr hingeht und sage, naja, das geht durch den Ursprung. Das heißt, fehlerfreie Übertragung ist nur möglich hier, wenn ich mit der Bandbreite gegen unendlich gehe. Shannon hat nachgewiesen, dass es hier sehr wohl einen Wert gibt, hier, um für fehlerfreie Übertragung hier kommunizieren zu können. Das, was ich alles gesagt habe, steht auf dieser Folie hier drauf. Ja, das heißt, große Leistung von Shannon war, zu zeigen, dass das möglich ist. Er hat aber nicht gesagt oder Richtlinien gegeben oder so, wie man das erreichen kann. Ja, das ist wieder die Diskrepanz zwischen Informationstheorie, also vollkommen abgehoben ganz oben, und den Ingenieuren unten, die das dann irgendwie umsetzen müssen. Ja, das heißt, er hat gesagt, das ist möglich. Ich zerbreche vielleicht die Köpfe, das tun wir immer noch. Ja, wie könnt ihr diese Grenze erreichen? Und wir sind noch relativ weit von dieser Grenze hier entfernt. Und diese Grenze ist mehr oder minder nur durch Codierung erreichbar. Irgendein mögliches, irgendein Codierverfahren, das heißt Redundanz hineinstecken, um die Fehlerwahrscheinlichkeit zu reduzieren. Ja? Das heißt Bandbreite zu investieren, um die Fehlerwahrscheinlichkeit nach unten zu bekommen. Ja? Der letzte große Schritt ist gelungen mit Turbo-Codes, sogenannten Turbo-Codes. Das heißt, es ist lange Zeit stillgestanden. Ja, das ist eine Information, die seit 1950 existiert. Ja, und immer wieder ist man besser und besser und besser geworden. Und man war ungefähr so 8 bis 10 dB von dieser Grenze entfernt. Das ist im dB-Maßstab natürlich schon einiges. Ja. So, jetzt sind wir in etwa in einer Größe von ungefähr 3 bis 4 dB an dieser Grenze. Das heißt, durch die Turbo-Codes haben wir einen großen Sprung gemacht. Ja, das geht immer so irgendwie sprungförmig. Ne? Man arbeitet lange, lange dran und es geht nichts weiter und geht nichts weiter. Das wissen Sie am besten, wenn Sie Prüfung vorbereiten. Ne? Immer mehr und mehr und mehr und im Endeffekt wird es nicht mehr. Aber irgendwann dann plötzlich erscheint es unter einem neuen Licht. Plötzlich fügt sich alles zusammen. Na, so ist es eben. Ja? Hier ist es genauso. Ja? Plötzlich hat man wieder eine neue Idee und man macht einen großen Sprung nach vorne. Ja? Und so ist zu erwarten, dass es auch in Zukunft noch weitere Sprünge gibt. Ja? Ich rede hier nicht von technologischen Sprüngen, ich rede hier von mathematischen Sprüngen, von Ingenieurs-Systemkonzept-Sprüngen und so. Ja? Natürlich wird unser Kommunikationssystem beeinflusst von technologischen Sprüngen. Ja? Aber ich rede von dem, was jetzt machbar ist und wo wir ein Konzept dafür haben. Ja? Für alles, wo wir ein Konzept haben, haben wir noch nicht, oder für alles noch nicht, die Technologie, um diese Grenze zu erreichen. Ja, das heißt, die Theorie ist immer einen Schritt voraus. Und dann zerbricht man sich die Köpfe, also Ingenieure, Schaltungstechniker, Technologen, irgendwie Hardware bauen, Prozesse erfinden und plötzlich ist es wieder, macht man wieder einen großen Sprung. Ja, das heißt, man zieht immer dann so ein bisschen nach. Ja, Sie kennen die Gesetze von Moore und anderen, die hier heuristisch gefundene Gesetze haben und die an und für sich mit den physikalischen Gesetzen nicht gut in Einklang zu bringen sind. Gut, die Formel, die hier, Shannons Kapazitätsformel, das heißt C aufgetragen über dem SNR und natürlich auch noch hier mal dreidimensional über der Bandbreite. Ja, das heißt, dann können Sie jetzt hier spielen, mit den involvierten Parametern hier. Sie sehen S zu N0 und hier entsprechend der Bandbreite, die ich zulasse, je höher die Bandbreite wird, umso stärker steigt die Kapazität. Sie sehen aber auch, je schlechter das SNR wird, umso geringer ist diese Steigerung hier mit der Bandbreite. Ja, das heißt, Bandbreite hier zu erhöhen, geht natürlich nur oder ist nur dann sinnvoll oder effizient, wenn hier auch entsprechend beim SNR, das heißt bei der Leistungseffizienz, irgendetwas gemacht werden kann. Ja, und mit daher, wir sehen 30 dB ist natürlich schon ein sehr, sehr toller Wert hier. Man kann große Kapazitäten hier haben. Aber Sie sehen andererseits auch, wenn Sie sehr gutes SNR haben, nur wenn Sie hier die Bandbreite erhöhen, irgendwo keine großen Sprünge mehr drin. Ja, also eine Art Sättigungseigenschaft hier oder da drin. Das heißt, da wäre die Bandbreite nicht mehr sehr sinnvoll eingesetzt. Ja, immer das Größte ist immer da irgendwo im Knie dann da drin. So, damit haben wir genug über Theorie und was alles für einen Einfluss hat. Jetzt gehen wir zu Handfeste, ja, zu Systemen, die man wirklich anwenden kann, zu Verfahren. Das erste Verfahren sind die sogenannten ARQ-Verfahren. Das sind die am naheliegendsten, am einfachsten, am leichtesten zu verstehen. Aber man muss auch den Aufwand berücksichtigen. Ja. Das heißt ARQ-Verfahren. Ich brauche einen Hin-Kanal und einen Rückkanal. Ja, das heißt, ich brauche einmal, jeder der beteiligten Punkte muss Sender und Empfänger spielen können. Das heißt, ich brauche an jeder Stelle einen Sender und einen Empfänger. Das heißt, ich muss einmal mehr Hardware investieren. Und ich brauche zusätzlich auch noch diesen Rückkanal. Wenn das wirklich ein Rückkanal ist, der irgendwie genehmigt werden muss, weil Sie im Mobilfunk zum Beispiel, ja, also nur als Beispiel gedacht, müssen Sie auch den Frequenzbereich für den Rückkanal kaufen. Wenn Sie nur eine Daten übertragen haben von einem Chip zu einem anderen, auf irgendeinem Schaltkreis, dann spielt es weniger Rolle, brauchen Sie nicht den Rückkanal zu kaufen. Ja. Aber sehr wohl müssen beide Stellen Sender und Empfänger spielen können. Ja. Das bleibt nach wie vor erhalten. So, das heißt, das einfachste Verfahren hier ist Stop and Wait. Ja, das heißt, ich schicke einen bestimmten Block, versehe den mit Redundanz, die Gegenstelle hat die Möglichkeit festzustellen, ob ein Fehler in dem Block vorliegt oder nicht. Und da gibt es einen Rückkanal, wo man ein Bit übertragen wird und sagt, war richtig oder war nicht richtig. Eine 1 oder eine 0 von mir aus. Ja? So, dann sendet er mal und wartet. Ja, die Gegenstelle analysiert, schickt dann ein Bit zurück und sagt, okay, war in Ordnung. Wenn es in Ordnung war, dann schickt er den nächsten Block und wartet wieder auf die Antwort. Und so, wenn die Antwort erhalten wird, ich habe einen Fehler gefunden, schickt den selben Block noch einmal. Ja, das heißt, je nachdem, wie viel Störung hier auf dem Hin-Kanal sozusagen herrscht, umso öfter müssen vielleicht manche Blöcke übertragen werden. Das heißt, Sie können bei ARQ-Verfahren keine konstante Datenrate aufrechterhalten. Ja, das heißt, Datenrate im Sinn von einem Online-Dienst, wo die Infobits drinnen sind. Ja, das heißt, ich muss an der Gegenstelle, wenn ich das dekodiert habe, die Infobits wieder herauslösen und weiterleiten. Ja, wenn ich jetzt aber eine Zeit lang brauche, um den einen Block richtig empfangen zu können, dann muss der andere warten sozusagen, dieser Strom ist unterbrochen. Dann werden diese Infobits, wenn sie richtig empfangen, wieder weitergeleitet. Das heißt, wir haben eine sehr unterschiedliche Datenrate. Ja, das heißt, mit ARQ-Verfahren kann man in der Regel keine Dienste abwickeln, die konstante Datenrate erfordern. Ja, vielleicht für Sprache wäre es ein bisschen schwierig, ja? Vor allem wenn es stark gestört ist. Man setzt üblicherweise ARQ-Verfahren in Kanälen ein, die nicht stark gestört sind. Ja, warum? Um genau diesen Effekt zu vermeiden, dass es sehr oft zu Wiederholungen kommt. Sie haben aber an der anderen Seite hier, das andere Extrem hier, die Möglichkeit, fehlerfrei, in Anführungszeichen, fehlerfrei zu übertragen. Ja, das heißt, wenn der Detektionsmechanismus richtig detektiert, dass ein Fehler vorliegt. Es gibt manchmal auch Fehlerkonstellationen, die nicht erkannt werden können, wenn zum Beispiel zu viele Fehler drinnen sind. Oder wenn ich ein Paritätsbits habe, hier beim Mastercode zum Beispiel, dann tut es mir halt schwer, wenn es gerade eine ungeradzahlige Anzahl von Fehlern sind. Ja? Manche kann ich nicht erkennen. Ja? So, das heißt, nehmen wir an, das würde nicht der Fall sein. Dann könnte ich sozusagen fehlerfreie Übertragung garantieren und sagen, ich kann natürlich keine Datenrate garantieren. Ja? Ich würde das jetzt sehr, sehr oft übertragen, solange bis das Acknowledgement kommt, jetzt war es in Ordnung. Ja, das heißt, diese beiden Extreme. Ich kann keine konstante Datenrate garantieren. Ich kann aber sagen, naja, ich möchte also eine Fehlerwahrscheinlichkeit haben von 10 hoch minus 10 oder so. Ja? Dann wäre das, oder fehlerfrei übertragen im Grenzfall. Ja? Das wäre dann, ARQ-Verfahren wären geeignet. Daher verwende ich dieses Verfahren, wenn typischerweise wenig Fehler auftreten. Sehr, sehr wenig Fehler auftreten, von Natur aus einmal. Ja? Dann kann sich die ARQ-Verfahren mit Gewinn einzusetzen. Ja? Also sehr effizient. So, dass der Stop and Wait nicht besonders toll ist, haben wir mehr oder minder erkannt. Das heißt, es gibt auch sogenannte kontinuierliche ARQ-Verfahren. Das heißt, man möchte den Informationsstrom ein bisschen flüssiger halten. Ja? Nicht immer warten. Wenn man wartet, passiert ja nichts. Ja? Das ist das Charakteristikum von Warten. Daher ist der Kanal nicht besonders gut ausgenutzt. Ja, sondern ich schicke mal, ich brauche dann natürlich Puffer, ich brauche Zwischenspeicher. Ja? Muss der Gegensteller die Möglichkeit geben, das zu analysieren. Das heißt, er schickt einmal, der analysiert, dann sagt er, okay, wo er fehlerhaft, fordert das noch einmal an oder so. Ja? Da erhält er das, Empfänger, hält er wieder zurück und analysiert dann das andere. Das heißt, man kann hier, dann geht es natürlich mit einem Bit nicht mehr, mit Ja, Nein, sondern muss man halt irgendwie eine ID festlegen, die aber sehr, sehr kurz ist, um eine bestimmte Anzahl von Blöcken, die gespeichert sein können, zurückliegen können, hier sagen, ich möchte den Block haben, Nummer 3 oder Nummer 5 oder Nummer 10 oder so. Ja? Alle anderen sind richtig, ich muss auf den warten, schickt man den noch einmal oder so. Und dann setzt es richtig zusammen und schickt es weiter oder so. Das heißt, man braucht einmal Speicher, sowohl auf der an beiden Stellen. Ja? Die ist nicht unbedingt immer ein Vorteil. Ja? Die können relativ schnell verbraucht werden. Speicher, gut, es ist immer eine Frage, wie teuer etwas werden darf. Manchmal darf es überhaupt nichts kosten. Dann spielt auch die Grenzenkosten schon eine Rolle. Und solche Speicher können natürlich auch übergehen, wenn sie nicht groß genug dimensioniert werden. Ja? Durch unglückliche Situationen. Oder selektive Wiederholung. Ja? Das heißt, ich sage nur diesen oder nur diesen. Oder ab diesen. Ja? Das wäre dann das Go-Back-End zum Beispiel. Ja? Da können Sie alle möglichen Spielarten überlegen, die Sie hier irgendwo in Ihrer Vorstellung manifestieren können. Ja? Das heißt, ARQ-Verfahren sind davon geprägt, keine konstante Datenrate eingesetzt in relativ schwache gestörte Umgebung, also schwach gestörte Kanäle, und wenn ich hier keine großen Entfernungen habe. Ja? Und ich kann relativ gute Bitfehlerwahrscheinlichkeiten erreichen. Hier drüber. So, zu den Forward Error Correction Coding. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen die Gruppe abgehakt, die einen Rückkanal braucht. Jetzt sind wir bei der Gruppe, die keinen Rückkanal braucht. Ja, das heißt, Forward Error Correction Coding ist hier einmal ein Überblick zu sehen. Das heißt, wir haben hier zwei große Gruppen. Das eine sind die Blockcodes und das andere sind die Faltungscodes. Ja, die Blockcodes und die Faltungscodes. Und die Blockcodes unterteilen sich noch in Untergruppen. Sogenannte hier die linearen Gruppencodes. Die linearen Gruppencodes sind die einfachsten Codes, die wir haben hier. Bei den Gruppen, Blockcodes, und daher werden uns die am meisten beschäftigt. Ja, hier sieht man die ganze Problematik und auch die Vorteile, die sich dadurch ergeben. Also lineare Gruppencodes. Die kann man wieder unterteilen in Polynomcodes, also sogenannte zyklische Codes, in DCH-Codes, die binär sein können oder auf Symbolebene sein können, also mehrere Bits in einem Symbol zusammengesetzt werden können. Dann sind es die Ritz-Solomon-Codes. Polynomcodes gibt es auch noch, die Golay-Codes. Golay-Codes haben sehr gute Eigenschaften, es gibt aber nur zwei davon. Ja, es gibt ganz wenige davon, kommen bei uns in der Vorlesung nicht vor. Ja, es ist nichts anderes als ein spezielles Polynom, das der Herr Golay gefunden hat, was sehr gute Eigenschaften hat bezüglich der Fehlerkorrektur und des Effizienzmaßes. Das heißt, wenig Redundanz, sehr effizient eingesetzt. Ja, das ist der Golay-Code. Und dann kann man die noch in einer Gruppe sogenannte andere Codes zusammenfassen. Man kann es auch weiter unterteilen. Bei uns ist es aber nicht so wichtig. Im Wesentlichen kommen dort die nicht-zyklischen Codes hinein. Und natürlich alles, was keine Blockcodes sind oder keine linearen Codes sind, könnte man als nicht-lineare Codes bezeichnen. Ja? Lineare Codes sind immer die, wo die Linearitätseigenschaft in der Manipulation der einzelnen Bits hier aufrechterhalten bleibt, also Multiplikation, Addition und so weiter, ja? Das, was ich hier machen kann. Die andere Gruppe sind die Faltungscodes. Die Faltungscodes sind anders, vollkommen anders aufgebaut wie die Blockcodes und daher haben sie auch andere Eigenschaften. Das heißt, Faltungscodes können relativ gut umgehen, wenn viele Fehler hintereinander passieren. Ja? Das heißt, prinzipiell haben wir zum Fehlermuster. In einem binären Strom haben wir bis jetzt immer stillschweigend vorausgesetzt, dass Einzelfehler auftreten. Ja? Passiert bei 10% Bitfehlerwahrscheinlichkeit, haben wir gesagt, naja, ungefähr jedes 10. Bit ist gestört. Ja? Dann haben wir auch irgendwo die Vorstellung gehabt, dass wirklich jedes 10. Bit oder so. Ja? Dass das natürlich nicht exakt stattfindet, sehen Sie an der Simulation bei dem Motivierungsbeispiel. Man könnte jetzt zurückgehen, man kann auch zurückgehen, nicht wenn man könnte. So, man könnte jetzt hier schauen, hier ist es sehr gut, weil zwei hier nebeneinander sind, also kodiert und nicht kodiert. Man könnte jetzt sagen, naja, da ist ein Einzelfehler passiert, da ist ein Einzelfehler und so weiter passiert, und auch der Einzelfehler, da ist ein Doppelfehler. Ja, das da sind zwei hintereinander passiert. Dort könnte man da eine Statistik betreiben und schauen, wie viele Einzelfehler, wie viele Doppelfehler, wie viele Dreifachfehler da drinnen vorkommen. Ja, mal schauen, sieht jemand noch einen Doppelfehler? Es wird zeilenweise immer durchgegangen. Ja? Da könnte man natürlich auch spaltenweise gehen. Ja? Zeilenweise, wo ist noch ein Doppelfehler, da ist ein Doppelfehler, da ist ein Doppelfehler. Na, doch eigentlich. Das wäre dann so ziemlich, ne? Ja, ungefähr drei Doppelfehler. So, jetzt schauen wir, Dreifachfehler. Wer findet einen Dreifachfehler, gibt der Mitarbeitsplus. Die Vierfachfehler, da muss ich doch vorsichtiger sein, ja. Die 10 Fehler hintereinander geht automatisch sehr gut, ohne Prüfung. Kann ich, tritt nicht aus. Oh ja, das stimmt nicht, ne? Da muss ich mal grob vorsichtig sein, dass das ist. Also, ich weiß, ein Dreifachfehler, glaube ich, gibt es eher nirgendwo da. Oder? Sieht jemand einen Dreifachfehler? Nur wenn wir aufpassen, wenn schwarz auf weiß wechselt, ne, dann ist es ein bisschen heimtückisch, den Dreifachfehler zu erkennen. Ne? Schauen wir da. Ne? Da ist ein Doppelfehler, da ist ein Doppelfehler. Der zählt nicht, weil er ist untereinander. Da ist ein Doppelfehler. Da ist ein Doppelfehler. Fällt mir irgendwo ein Dreifachfehler. Da. Da ist ein Dreifachfehler. Koordinaten, x, y. 10. Zeile ist okay. Da, 10. Zeile. Meinen Sie von oben. Gut, das ist irgendwo 56. Und wo? Wohin? Ich will schon eindeutige Kommandos geben. Ne? Ich will das so ruhig hier verhalten. Ne? Ich will schon sagen, rechts, links, oben, unten. Und da. Hier ist er. Ja, wunderbar. Ne? Ja, gibt schon böse Fehler. Ne? Also, Sie sehen, das ist natürlich unkodiert, damit spielt die Fehlermuster keine Rolle. Ne? Es spielt das Fehlermuster dann eine Rolle fürs Dekodieren. Das heißt, wir haben implizit, oder ich habe implizit angenommen, und Sie hoffentlich auch, dass wir von Einzelfehlern, also isolierten Fehlern reden. Ja? In Wirklichkeit treten natürlich auch Doppelfehler auf. Ja? Vielleicht auch Dreifachfehler. Diese Fehlerstruktur bezeichnet man als First-Fehler. Ja? Warum? Weil sie hintereinander liegen. Büschelfehler, ja? Das ist ein komisches deutsches Wort, aber Burstfehler ist ein gutes Wort. Ja? Man bezeichnet die Fehler, die gleichen Fehler, die hintereinander liegen, als einen Rand, eine Länge. Das kann man, muss nicht unbedingt Fehler sein. Gleiche Bits hintereinander bezeichnen als einen Rand. Rand und gleiche Symbole, egal ob das jetzt der weiß oder schwarz ist. Ja? Man kann jetzt natürlich hier die Fehlerverteilung zeichnen. Das wäre vielleicht gar nicht so unübel hier. Also kein Problem hier, Mathe, das ist herauszufinden oder sortieren zu lassen. Ja? Das heißt, die Fehlerverteilung hier auch noch mitzugeben. Das heißt, Einzelfehler sind häufiger wie Doppel-Dreifachfehler. Ja? Das gilt natürlich nur für unseren binärsymmetrischen Kanal. Ja? Es gilt nur für unseren binärsymmetrischen Kanal. Warum? Der binärsymmetrische Kanal sagt, kein Fehlermuster ist ausgezeichnet vom anderen. Es kann sowohl ein 1 auf eine 0 als 0 auf eine 1 übergehen. Ja? Die sind gleich wahrscheinlich, diese Mutation. Ja? Und er sagt, zwar binärsymmetrisch, das ist das eine, und das andere ist, es hat kein Gedächtnis. Ja? Das heißt, wenn einmal ein Fehler passiert, dann das nächste Bit, gleiche Chance wieder. Ja? Immer wieder von vorne. Ja? Das heißt, es gibt keine Geschichte, keine Historie dafür. Das heißt, ein binärsymmetrischer Kanal ist nur als Modell geeignet, wenn keine Bündelfehler auftreten. Ja? Wenn keine Bündelfehler auftreten. Wenn Bündelfehler auftreten, dann muss man sich was anderes überlegen. In irgendeiner Markov-Quelle modellieren oder so ähnlich. Also die Frage ist jetzt, wie bindet man so einen Kanal ab? Ja, das heißt, ein ganz normaler Gauss-Kanal hier erfüllt dieses ESC-Verhalten sehr, sehr gut. Im Mobilfunk ist ein vollkommen anderer Kanal, ein vollkommen anderes Störmuster, Störfehler, Störverhalten. Das heißt, wenn Sie an einer bestimmten Stelle sind und dort eine ungünstige Konstellation haben, dann kann es passieren, dass ich hier irgendwo wo stehe zum Beispiel und hier würde gerade so diese einzelnen Wellen, die hier bei mir eintreffen, würde sich gerade so auch addieren, vektorell aufaddieren, dass ich halt hier mich in einem sogenannten Funkloch befinde. Das heißt, dass Phasenopposition herrscht und sich sozusagen alle Komponenten gegenseitig, wenn sie vektorell aufaddiert, zum Nullvektor aufsummieren. Ja, das heißt, ich habe da keine Signalkomponente. Wenn ich keine Signalkomponente habe, dann kann ich absolut nichts machen. Ja, das heißt, ich kann keinen Verstärker einsetzen. Bei Null verstärkt ist noch immer Null. Ja, das ist das Heimtückische am Mobilfunkkanal, nämlich im sogenannten Mehrwegekanal. Wenn ich einen Schritt zur Seite mache oder mehrere Schritte zur Seite mache, dann kann es eigentlich aber die beste Qualität wieder. Ja, das heißt, dort addieren sich die einzelnen Komponenten konstruktiv. Ja, und wenn ich hier so einen Funkloch drin oder wenn ich mich bewege und dann durch das Funkloch sozusagen durchgehe, dann habe ich, wenn hier viele Bits übertragen werden, habe ich einen Bereich, wo viele Fehler hintereinander kommen. Ja? Warum? Weil gar nichts da war, wahrscheinlich. Ja? Daher irgendetwas da drinnen passieren kann. Das heißt, im Mobilfunk ist das Fehlermuster sehr unangenehm, das heißt, es treten viele Fehler hintereinander auf, sehr oft. Ja? Und sind nicht so schön Einzelfehler, wie wir es vorher gesehen haben. Und für Doppelfehler, Dreifachfehler und so weiter, immer und immer mehr hintereinander sind, umso schwerer ist die Aufgabe für den Dekodierer hier seine Aufgabe zu erfüllen. Ja, das heißt, wenn Sie lauter falsche Bits in einem Block drinnen haben, dann kann nichts Gescheites rauskommen. Ja, das heißt, wir setzen sozusagen bis auf Weiteres voraus, dass Einzelfehler auftreten. Isolierte Fehler, Einzelfehler auftreten. Ja? Das heißt, für das sind die Codierverfahren ausgerichtet und getrimmt hier. Es gibt ein paar Ausnahmen hier. Das Reed-Solomon-Code hat relativ gute Eigenschaften hier bei Bündelfehlern und die Faltungscodes haben einigermaßen brauchbar. Ja? Aber wirklich gut getrimmt hier ist der Reed-Solomon-Code auf Bündelfehler. Daher ist er auch sehr gerne eingesetzt hier im Mobilfunk als Codierverfahren. Das Reed-Solomon-Code. Hier natürlich auch bei der bei der CD zum Beispiel, wenn Sie einen Kratzer drauf haben, sind auch viele hintereinander.
Frage ist da zu diesen Bündelfehlern. Bei
kabelgebundener
Übertragung.
Da geht ein bisschen lauter reden.
Bei kabelgebundener Übertragung könnte es da nicht auch ein Problem geben. Weil wenn zum Beispiel die Phase verloren geht bei der Taktrückgewinnung, dann hat man ja auch plötzlich viele falsche Entscheidungszeitpunkte.
Ja.
Das könnte ja leicht passieren durch eine Störung, dass die Phase verloren wird.
Ja, wenn Sie kein Signal haben, dann können Sie nichts detektieren. Wo immer diese Situation auftritt, sie propagiert einen Bündelfehler. Ja? Es treten viele Fehler hintereinander auf. Ja? Sobald wir Phasenopposition haben, sind sie immer schlecht dran, wenn es keine Diversität gibt. Das heißt, die Phasenopposition gilt ja nur für eine Frequenz. Ja? Wenn Sie ein Spektrum haben zum Übertragen mit vielen Frequenzen, dann kommt darauf an, ob es ein breites Spektrum ist, länger hängt, oder ob es ein schmales Spektrum ist. Ja? Ein schmales Spektrum kann natürlich sein, dass die Frequenz Abstände sehr gering sind, dass nahezu alle sich auslöschen. Ja, für jede einzelne Frequenz diese Auslöschbedingung gilt. Wenn Sie ein hohes, sehr großes Spektrum haben, viele Frequenzen, große Frequenzunterschiede, dann gilt das für die eine Frequenz, die geht zum Beispiel auf 0 und die andere, die kann voll da sein. Das heißt, die bilden natürlich die Leistung oder die Energie über das gesamte Signal. Das heißt, man sagt, es sind frequenzselektive Kanäle. Das heißt, manche Komponenten verschwinden, manche Komponenten sind da. Und Flat Fading bezeichnet, wenn alle Komponenten gleichzeitig auf 0 gehen und nichts da ist eine Zeit lang und dann wieder gleichzeitig sozusagen wie in einem Konzert rauf und runter und dann wieder gute Signalkonstellationen sind. Ja? Aber das war jetzt ein bisschen ein Vorgriff auf das letzte Kapitel Mobilfunk. Aber es hängt davon ab, wie breitbandig das Signal ist. Daher UMTS ist sehr breitbandig, hat daher von der Natur her und vom Systemkonzept her die Möglichkeit, hier ein vollständiges Verschwinden des kompletten Signals zu einem bestimmten Zeitpunkt wesentlich zu reduzieren oder auf Null zu setzen. Ja? Aber Phasenopposition ist immer unangenehm, weil sie mit keinem Verstärker oder sonst irgendwas arbeiten können. Also sobald die in Phasenopposition sind, die werden nur die Teilkomponenten größer, aber in Summe haben sie immer eine Null. Ja? Also, typischerweise für uns hier die Fehlerstruktur Einzelfehler oder Fünftelfehler. Ja? Wir haben ein paar Hinweise hier jetzt erhalten, wo und wie Bündelfehler auftreten können. Vorläufig gehen wir davon aus, dass wir hier von Einzelfehlern, also isolierten Fehlern, hier ausgehen. Ja? So, und das morgen dann werden wir fortsetzen hier und uns den Blockcode widmen. Das heißt, ein Verfahren kennenlernen, wie man Einzelfehler relativ gut hier auftreten kann.